Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Shared Decision Making ist ein Modell, das bedeutet, Entscheidungen auf Augenhöhe zu treffen. Gemeinsam und partnerschaftlich in einem Prozess, den alle Beteiligten mittragen. Viel Erfahrung damit hat zum Beispiel Carol Lüscher von der Hebammenpraxis 9.9 in Bern. In diesem Podcast rollen wir mit ihr die Geschichte eines Paares auf, in der Shared Decision Making eine besonders wichtige Rolle spielte. Das Paar, Anna und Claudio, ist am Gespräch ebenfalls dabei. Die beiden waren während der Schwangerschaft gleich mit mehreren schwierigen Entscheidungen konfrontiert. An den Entscheidungsfindungen, bei denen Shared Decision Making eine große Rolle spielte, waren neben Carol Lüscher und dem Paar weitere Fachpersonen beteiligt. Darunter eine Hebammenkollegin aus ihrem Team, Gynäkologinnen und Gynäkologen, Neonatologinnen, Neonatologen und die Fachstelle Kindsverlust. Ich bin Rebecca Häfeli. Hier sind Anna und Claudio. Könnt ihr euch kurz vorstellen, wer ihr seid?
Ich bin Anna, ich wohne hier in Bern, ich bin 42 und Mutter von zwei Töchtern.
Ich bin Claudio, 43 Jahre alt und der Vater dieser zwei Töchter.
Gut, ihr gehört zusammen. Und Carol ist die Dritte im Bunde, Carol Lüscher, Hebammenexpertin in der Praxis 9.9. Carol, kannst du kurz etwas zu dir sagen?
Ja, ich bin 51 Jahre und Hebammenexpertin und leite diese Praxis jetzt seit 17 Jahren.
Anna, Claudio und Carol, wie habt ihr euch kennengelernt? Wir sitzen ja jetzt nicht zufällig in dieser Konstellation hier. Carol, willst du vielleicht zuerst etwas dazu sagen?
Also Anna und Claudio sind in der Schwangerschaft von ihrer ersten Tochter zu mir als Hebamme gekommen. Da hat unsere gemeinsame Reise angefangen.
Wann war das und ungefähr so in welcher Phase der Schwangerschaft, Anna?
Also es war sehr früh in der Schwangerschaft. Wir haben uns damals für eine Hebammenbegleitung ab Beginn der Schwangerschaft entschieden. Und es ist jetzt wahrscheinlich ungefähr knapp 7 Jahre her.
Wieso habt ihr euch dafür entschieden? Es hätte ja auch andere Möglichkeiten gegeben.
Ich war damals bei einer Frauenärztin, die keine Ultraschalluntersuchungen oder keine Schwangerschaftsbegleitungen auch macht. Und ich habe viele Freundinnen, oder wir haben viele Freunde, die dieses Modell gewählt hatten. Und es war für uns das stimmigste Modell.
Wie ging es dann weiter? Es ging ja, also es war ja nicht ganz unproblematisch dann, diese ganze Geschichte, die auf euch zukam.
Genau, also die Schwangerschaft verlief gut. Irgendwann gegen Ende der Schwangerschaft wurde doch festgestellt in einem Ultraschall, dass sie sehr klein war. Und wir haben uns dann aber bewusst entschieden, keine weiteren Untersuchungen zu machen. Und unsere Tochter kam dann nach dem Termin auf die Welt. Und sie war sehr klein, aber es gab noch keine weiteren Auffälligkeiten. Als sie dann 8 Monate alt war, sah man, dass sie die Entwicklungsschritte nicht in dieser Zeit macht, die die Kinder normalerweise machen. Und es wurden Abklärungen eingeleitet und es wurde eine zerebrale Bewegungsstörung diagnostiziert.
Du wurdest dann ein zweites Mal schwanger und ihr habt euch erneut entschieden, in die Hebammenpraxis 9.9 zu kommen und euch von Carol begleiten zu lassen.
Ja, wir haben Carol auch schon bevor ich ein zweites Mal schwanger wurde, kontaktiert, weil für uns klar war, dass da viele Fragen kommen werden, wenn man ein Kind mit einer Behinderung hat, in einer zweiten Schwangerschaft, und dass wir wussten, wir wollten einen Plan haben, wir wollten da nicht einfach so reinschlittern und haben uns von Carol beraten lassen und sind eigentlich so dann gestartet.
Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen genauer etwas dazu sagen, welche Fragen euch da beschäftigt haben vor der zweiten Schwangerschaft?
Es ging vor allem um die Pränataldiagnostik, weil wir vermuteten, dass da viele Fragen kommen, dass da auch eventuell Druck kommt aus medizinischer Seite, weil wir ein Kind mit einer Behinderung haben. Und es ging vor allem um diese Fragen, dass wir da gestärkt sein können, unseren Weg auch gehen können. Ich glaube, wir wussten, dass wir sehr gefordert sind durch die Begleitung unserer ersten Tochter. Aber andererseits hatten wir auch ein bisschen Angst davor, dass eine Mühle losgeht. Oder wenn es irgendwelche Auffälligkeiten gibt, dass dann schneller die Mühle losgetreten wird, weil wir schon ein Kind mit einer Behinderung haben.
Aber ihr wart euch auch durch diese Erfahrung wahrscheinlich mehr als andere bewusst, dass eben auch etwas nicht ganz der Norm entsprechen kann.
Ja, das waren wir uns sehr bewusst und wir waren uns auch bewusst, dass man das vielleicht auch nicht erfassen kann mit den pränataldiagnostischen Methoden, die wir zur Verfügung haben, und dass wir das eigentlich auch nicht wollten.
Und wie habt ihr dann die Beratung erlebt? Also was konnte euch Carol aufzeigen als Hebamme?
Sie hat uns die Informationen gegeben zu den verschiedenen pränataldiagnostischen Möglichkeiten, was zu welchem Zeitpunkt möglich ist. Ich glaube, wir haben damals schon so ein Baumdiagramm gemacht, auch was sind die Resultate eines Ersttrimestertests, was gibt es für andere Möglichkeiten und wie würden wir mit allfälligen Diagnosen umgehen. Und wichtig war für uns wirklich diese sehr sachliche Information, die keine Wertung drin hatte.
Carol hat euch intensiv beraten. Was war dann euer Entscheid schließlich?
Wir haben uns entschieden, wie bei der ersten Schwangerschaft, die Ultraschalluntersuchungen zu machen, aber keine weiteren pränatalen diagnostischen Untersuchungen. Waren uns aber bewusst, dass wir immer wieder, wenn wir an einem anderen Punkt stehen, dass wir innehalten und wieder schauen, wo stehen wir und wie entscheiden wir uns weiter.
Jetzt, ich sage jetzt mal, die allermeisten Paare, die auch das entscheiden, die denken, ich brauche nicht darauf zurückzukommen. Aber bei euch war es anders. Also ihr musstet auf diesen Entscheid zurückkommen. Ihr habt ihn gebraucht eigentlich. Also ihr habt diese Informationen konkret dann nutzen können. Wie ging es weiter, also nach dieser Ultraschalluntersuchung?
Wir haben kurz nach der 12. Woche den Ultraschall gemacht und da wurde festgestellt, dass die Nackenfalte auffällig war, worauf der Frauenarzt uns ins Inselspital überwiesen hat, wo wir noch einen genaueren Ultraschall machen ließen. Und da war die Nackenfalte im oberen Bereich der Norm und es gab keine weiteren Auffälligkeiten zu diesem Zeitpunkt. Wir haben uns dann entschieden, keine weiteren Tests machen zu lassen und regelmäßig zu einem Ultraschall zu gehen. Etwa in der 20. Woche sah man, dass unsere Tochter einen offenen Rücken hat und es weitere Hinweise auch für Chromosomenstörungen gab. Und wir haben uns dann entschieden, weil wir dann mehr Gewissheit haben wollten, eine Fruchtwasserpunktion zu machen. Und es wurde die Diagnose einer Trisomie 18 gestellt.
Was hat euch das Wissen, das euch Carol lange vorher eigentlich oder eine gewisse Zeit vorher schon vermittelt hatte, bevor Anna überhaupt schwanger war, was hat euch diese Information dann genutzt?
Also für mich konkret war es ein gewisses Gefühl von Ruhe. Carol konnte mir all die Informationen liefern, die ich benötigte, um eine Entscheidung zu treffen. Sie hat einerseits uns, mich gehört, hat das aufgenommen, konnte dann die Informationen aber geben, die ich brauchte, die wir brauchten, um irgendeine Entscheidung treffen zu können. Es war sehr gut, kannten wir Garon schon längere Zeit. Also es war ein sehr großes Vertrauensverhältnis vorhanden, man konnte alles teilen und das war für mich sehr beruhigend.
Machst du das oft, Carol, als Hebamme, dass du zu Pränataldiagnostik zu einem so frühen Zeitpunkt, also vor einer Schwangerschaft, breit informierst?
Also wir haben ja nicht so viele Paare, die vor einer Schwangerschaft schon kommen, aber es kommt immer mehr vor, doch, dass eine bewusste Entscheidung getroffen werden will. Was ich erlebe, ist, wenn Paare kommen, ist eigentlich dahinter ein Wunsch, begleitet zu werden, also nicht allein zu sein. Und das ist schlussendlich das, was wir anbieten, ist, dass in so schwierige Entscheidungen, die eine große Tragweite haben, natürlich sie als Paar entscheiden, aber sie sind im Entscheidungsprozess nicht alleine. Und es geht zum Teil eben auch darum, eine Rückenstärkung zu geben, dass ihre Bedürfnisse wirklich gehört werden und dass ich dann auch das als meine Aufgabe ansehe, mich wirklich für ihre Anliegen einzusetzen und sie manchmal auch daran zu erinnern, du hast doch gesagt oder das ist dir doch wichtig, weil das manchmal auch aus dem Fokus gerät. Ja.
Also du hast jetzt sehr schön zusammengefasst, oder, den Inhalt dieses Stichwortes, worüber wir auch sprechen wollen, dieses Shared Decision Making. Also das beginnt eigentlich schon sehr früh, oder, dass man da zusammen sich an Entscheide herantastet.
Ja, das Shared Decision Making sagt eben schon, also ich finde es sehr gut auch benannt, weil es ist ein Shared, das heißt, man teilt zusammen Decision, es geht um eine Entscheidung, also es gibt eben Scheidewege, wo man nicht mehr zurück kann, und das sind wichtige Scheidewege. Und dann Making heißt eben auch, man muss es machen, also man muss etwas tun. Ja, je komplexer und je relevanter diese Entscheidung für das Leben ist, desto mehr muss man sich Zeit nehmen. Und da geht es eben darauf, diesen Raum zu schaffen. Und dann kommt noch die Entscheidungsphase, wo man dann wirklich auch gemeinsam entscheidet. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, dass es natürlich ist, die Entscheidung, je nachdem, wirklich beim Paar, sollte sein. Aber ich bin im Boot. Es ist auch ein gemeinsam Verantworten und eben Beziehungsarbeit, also dass sie nicht alleine mit dem sind.
Für mich klingt das jetzt auch sehr danach, dass jemand da ist, der eine Struktur gibt, diesem Prozess. Habt ihr das so erlebt oder liege ich da falsch?
Ja, definitiv. Also wir hatten mehrere sehr große Entscheidungen zu treffen und da war es ziemlich hilfreich, einerseits das Raster zu haben, methodisch, Zeit, kurzfristig, langfristig, und dann aber auch die Informationen dazu und die dann wie eine Gewichtung, das bewerten zu können, jetzt kurzfristig, was heißt das für uns und was heißt das langfristig für uns und was gewichten wir stärker und weniger stark.
Und weil wir in der ersten Schwangerschaft einfach die Erfahrung machten, dass es für uns eine sehr stimmige Begleitung ist, dass wir gut informiert waren, aber auch immer sehr gut gehört wurden. Also dass unsere Meinung oder wie wir es möchten, immer voll respektiert wurden.
Claudia hat vorher die Zeit angesprochen. Also er hat gesagt, der Kontakt mit ihr hat auch Ruhe in diesen ganzen Prozess gebracht. Nun ist es ja aber so, dass der Zeitfaktor, den kann man nicht ganz ausblenden bei einer Schwangerschaft. Das Kind wächst. Wie hast du das erlebt oder wie erlebst du das als Hebamme?
Ja, das ist eine Befürchtung, die viele haben, quasi nicht genügend Zeit zu haben, um eben gut aufzuklären, weil das Zeit braucht. Ich mache die Erfahrung, dass man schlussendlich schneller ist, wenn man sich wirklich Zeit nimmt und eben verlangsamt. Und ich sage immer, also ein Prinzip ist immer, je komplexer, desto langsamer muss man sein. Und wir haben eigentlich eher die Tendenz, wenn viel ist, auf einmal schneller zu machen. Und da ist eine ganz wichtige Aufgabe von mir, sicher immer eben zu entschleunigen und zu sagen, wir nehmen uns die Zeit, wann muss eine Entscheidung spätestens getroffen werden. Und dann können wir von da rückwärts quasi rechnen. Und manchmal ist ja schon eine Stunde in Ruhe überlegen zu können, eben miteinander zu sprechen, Raum zu geben, gibt schon so viel Ruhe und Verlangsamung hinein, dass der ganze weitere Prozess schon ganz anders abläuft.
Bei euch standen doch große Entscheidungen an. Also du hast es gesagt, diese Diagnose Trisomie 18. Wann war das in der Schwangerschaft? Und wie habt ihr euch dann ganz konkret verhalten oder beraten lassen?
Also wir haben das Resultat der Fruchtwasserpunktion bekommen. Das war ungefähr in der 22. oder 23. Schwangerschaftswoche. Und wir haben uns das auch so ein bisschen angewöhnt, wenn wir zu den Kontrollen gingen, dass wir nie dort irgendetwas entscheiden, dass wir immer sagen, wir gehen zurück, wir besprechen es mit unserer Hebamme, wir nehmen uns Zeit. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und wir haben dann gemerkt, wir brauchen mehr Informationen. Was bedeutet das? Trisomie 18. Es bedeutet ja, dass die Kinder nicht lebensfähig sind, aber wir hatten viele Fragen, ja, wenn sie jetzt leben würde, wie lange würde sie leben, was bedeutet das auch, ist sie im Spital oder ja, was sind da auch die was kann man auch erwarten oder was kommt auf uns zu? Und wir haben dann, zuerst mit dem Kinderarzt unserer Tochter ein Gespräch, unserer ersten Tochter, der auch Neonatologe ist, und dann gemeinsam mit Carol auch ein Gespräch mit einem Neonatologen vom Inselspital. Und wir konnten da ganz viele Fragen auch deponieren, oder wie ist es, an was wird sie sterben? Sie hat einen offenen Rücken, aber sie hat keinen Herzfehler. Wie lange ist die Lebenserwartung? Und er konnte uns, hat da gesagt, er kann es nicht voraussehen, aber bei der Diagnose geht er eher von Stunden bis Tagen als von Wochen oder Monaten oder gar Jahren aus. Und dann hatten wir die Informationen, die wir brauchten. Und dann haben wir uns entschieden, nach Frankreich ans Meer zu fahren. Und wir sind zu dritt mit unserer älteren Tochter ans Meer gefahren. Und ich glaube, das war eine ganz wichtige Zeit, weil da merkte ich, dass das auch so jetzt in die Realität und in den Körper kommt, diese Diagnose. Ich habe am Anfang sehr viel geweint und habe so gemerkt, ach, die beiden Kinder werden nicht zusammen am Strand spielen. Und so kam es wie in unser Leben, war nicht nur so eine Diagnose, die ja sehr abstrakt ist. Und wir haben uns da dann auch wirklich viel Zeit genommen mit diesem Raster, das Carol uns gegeben hat. Uns wirklich abends hingesessen, haben gesagt, ja, was sind die kurzfristigen Gewinne oder was ist der kurzfristige Preis, und haben da verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, vom Schwangerschaftsabbruch jetzt, Schwangerschaftsabbruch später oder von einer palliativen Geburt. Und da wurde für uns immer klarer, dass wir eine palliative Geburt möchten.
Eben, du hast jetzt gesagt, oder am Anfang, als du das erklärt hast, dachte ich, es klingt sehr strukturiert, aber es löst natürlich sehr viele Emotionen aus, es ist sehr traurig. Was hat das mit euch als Paar gemacht, also diese Zeit in Frankreich?
Das schweißte uns sicher nochmals mehr zusammen, und wir mussten uns viele Gedanken dazu machen. Und es war auch, wir hatten teilweise nicht dieselben Ansichten. Und da einen gemeinsamen Nenner zu finden, war ein herausfordernder, aber auch schöner Prozess.
Kannst du da ein Beispiel machen?
Ich denke, es war wie halt, man ist als Mann oder Frau sehr unterschiedlich betroffen, weil ich halt die körperliche Komponente hatte, ich das Kind schon spürte, hatte ich eine andere Bindung oder war es für mich ganz anders. Und ich glaube, für dich als Vater des Kindes war es ein anderer Prozess.
Wie war es für dich, Carol, also dieses Paar zu beraten, Anna und Claudio? Also wenn ich das jetzt so höre, denke ich, ja, es wäre wahrscheinlich für jedes Paar gut, sich so intensiv mit der pränatalen Diagnostik zu befassen und dann aber zu erfahren, dass es eben tatsächlich ein Problem gibt. Das ist ja eigentlich ein verrückter Moment. Oder wie war das für dich?
Es ist natürlich immer ein Moment, wo ich mitfühle mit den Paaren und es mir einfach wahnsinnig leid tut, dass ihnen dieses Schicksal geschieht. Also dass ihr Kind nicht leben wird. Und das gehört zum Alltag einer Hebamme. Es sind nicht nur die Seiten von, ja, es kommt ein gesundes Kind zur Welt, sondern es hat eben auch diese Seiten. Und was ganz wichtig ist, und das war mit Anna und Claudio eben sehr stark ein Teil unserer gemeinsamen Zeit, wenn wir eben ein abgemacht haben, immer auch sehr viel eben Schönes. Und dass wir gemeinsam eben nicht nur das, was schwierig ist, teilten oder sie das sagen konnten, sondern immer eben auch, was sind ihre Ressourcen, woran freuen sie sich, weil das ist immer ja auch ganz stark da. Und da gibt es immer sehr viel. Manchmal wird es ein bisschen überschattet und dann ist ja trotzdem eine gesunde Frau schwanger und sie haben eine Tochter, die kommt, und man kann auch sehr vieles, so traurig wie es ist, eben auch sehr viel Schönes darin erleben, und das haben sie auch gesehen. Und ja, dann haben wir uns aufgemacht eigentlich gemeinsam auch für ihre Tochter und für sie diese Wochen der Schwangerschaft und eben auch nachher so zu gestalten, dass sie einen großen, schönen, liebevollen Platz hat.
Also darin siehst du auch deine Aufgabe als Hebamme, Paare so zu begleiten, dass das Ganze auch positive Aspekte hat.
Es geht einfach darum, beides, es ist genauso sachlich. Und das ist halt manchmal in so einem Moment nicht möglich, weil das eine überwältigend ist. Aber wenn diese Welle durch ist, mit das ist überwältigend und die Platz hatte, dann hat eben das andere auch wieder Platz. Und dem dann auch bewusst Raum zu geben, dass man den Eltern einfach auch diese Aspekte aufzeigt und erzählt von anderen Paaren, die das schon erlebt haben und sie merken, man kann das überleben. Und zuerst ist nur ein Überleben, aber man kann das auch erleben und integrieren nachher in die Lebensgeschichte. Ja.
Wir haben gehört von Anna, sie haben sich für eine palliative Geburt entschieden. Als sie dann zur Welt kam, habt ihr euch irgendwie gestärkt gefühlt durch diese intensive Zeit der Beratung, die ihr auch vorher verbracht habt?
Ja, gestärkt und vorbereitet. Wir wussten, auf was wir uns einlassen, was kommen wird, wie es sein könnte. Und da waren wir sicher gestärkt, gingen wir in diesen Prozess.
Und wie war das?
Ich glaube, wir hatten beide danach das Gefühl oder immer noch das Gefühl, dass wir den Weg gefunden haben, der für uns richtig war. Und ich glaube, das war entscheidend dabei, wie wir dann weitergegangen sind im Leben oder weitergehen. Und unsere Tochter, habe eingeleitet und sie ist dann nach einer recht kurzen Geburt auf die Welt gekommen und sie hat gelebt. Und das war eigentlich unser Wunsch oder das, was wir uns erhofft haben, dass wir sie noch bei uns haben können. Und wir hatten uns im Vorfeld natürlich auch sehr viele Gedanken gemacht und das auch abgesprochen in diesem runden Tisch mit verschiedenen Beteiligten aus dem Inselspital. Ja, was machen wir, wenn sie nicht gut atmet oder was machen wir, wenn die Herztöne schlecht werden? Das war alles wie besprochen und auch aufgeschrieben und das gab sehr viel Sicherheit. Und das Schöne war, dass wir gar nichts machen mussten und sie nach 13 Stunden einfach gestorben ist.
Warst du in dieser Zeit auch an der Seite von Anna und Claudio?
Ja, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir sagen, wie sie heißt. Ja. Es ist komisch, nicht von ihr zu sprechen. Ja. Ida, als sie dann lebte, Ida, als sie zur Welt kam, war es auch wirklich ein so schöner Moment, ich muss sagen, für uns alle, dass sie da ist und eben diese Stunden noch geschenkt werden. Und dann bin ich nach einer Zeit dann gegangen nach der Geburt und die Hebamme dort hat euch weiter begleitet und dann kamt ihr in ein Zimmer und dann bin ich auch gegangen und eben in der Nacht ist sie dann auf dir, Claudio, friedlich eingeschlafen und sie haben mich dann am nächsten Morgen informiert und ich bin sie dann alle drei abholen gegangen und habe dann zu Hause gleich den ersten Wochenbettbesuch mit ihnen gemacht und ja, das Anziehen, das Waschen haben wir dann zu Hause gemacht und halt das Wochenbett begonnen, gemeinsam zu Hause und diese Tage nach der Geburt, die so wichtig sind, gestaltet, wie wir das abgemacht haben.
Habt ihr sie nach Hause genommen dann?
Ja, das hatten wir auch vorher schon überlegt. Wir haben uns auch schon organisiert, weil es war August, es war heiß. Dann kam der Bestatter und hat so eine Kühlplatte gebracht, damit wir sie möglichst lange noch zu Hause haben können. Und das war eine ganz wichtige Zeit. Und ich glaube, es war auch ganz wichtig, dass wir uns eben vorher diese Gedanken gemacht haben, was wollen wir und was wollen wir nicht. Und das war zentral, denke ich, auch im ganzen Prozess.
Ich habe vorhin gedacht, als du nachgefragt hast, ja, ihr habt sie nach Hause genommen und dann hat Anna geantwortet, ja, wir hatten mit dem Bestatter Kontakt, wir haben das alles organisiert und da kann ich sagen, Shared Decision Making heißt auch für mich als Hebamme, dass ich den Eltern etwas zumuten und zutrauen muss. Ich musste Anna und Claudio immer wieder konfrontieren mit auch sehr harten Realitäten. Und sie haben gefragt, was heißt denn das konkret? Und dann erzählt man, was das heißt und was es gilt jetzt zu entscheiden und was es für Wege gibt. Und von dem her ist Shared Decision Making ein sehr gutes Modell, weil eben dieses gemeinsam auch aushalten von etwas, was man nicht ändern kann. Und trotzdem ist es ein Gegenpol zu der Ohnmacht, die man häufig hat, weil es geht weg von eingleisig zu, aha, ich kann etwas gestalten, also ich habe Gestaltungsfreiraum, ich habe Macht, ich fühle mich nicht nur ohnmächtig, sondern es zeigt auf, ah, du kannst wählen, also ich habe noch eine Wahl, obwohl ich nicht wählen kann, kann ich trotzdem, innerhalb von dem habe ich verschiedene Möglichkeiten und ich kann es gestalten. Und das macht es auch für mich als Fachperson, muss ich sagen, gerade in solchen Situationen, auch leichter in Anführungszeichen, weil trotzdem eben Bewegung und Kreativität und Gestaltungsfreiraum drin ist und eben die Eltern wirklich auch ermächtigt werden können, gerade wenn es eben um solche schwierigen Entscheidungen geht.
Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.